Deutschlandfunk Interview.
Die jüngsten Entscheidungen von Wladimir Putin, die Anerkennung der Separatistengebiete, das setzt vor allem die Ukraine unter Druck. Am Telefon bei uns im Deutschlandfunk jetzt Sigmar Gabriel von der SPD, der ehemalige deutsche Außenminister, heute Vorsitzender der Atlantikbrücke. Schönen guten Morgen, Herr Gabriel.
Guten Morgen, grüß Sie.
Herr Gabriel, erleben wir da gerade in Europa eine historische Zäsur?
Das ganz gewiss, war natürlich spätestens jetzt, eigentlich muss man ehrlich sein, sogar schon 2014/15, die Europäische Friedensordnung, die mit dem Schlussprotokoll von Helsinki Ende der 70er Jahre beschlossen wurde und wo wir uns in Europa gegenseitig anerkannt haben, dass wir Grenzen nicht in Frage stellen, dass die zum ersten Mal mittels militärischer Gewalt nicht nur in Frage gestellt, sondern außer Kraft gesetzt wird. Das begann schon mit der Annexion der Krim und in Teilen der Ostukraine, diesem Bürgerkrieg, der da seit Jahren herrscht mit russischer Unterstützung. Aber das ist jetzt schon, muss man ja sagen, der russische Präsident hat quasi alle Besucher der letzten Woche an dem Manegenring durch die Manege geführt und hat am Ende das gemacht, was er von Anfang an wollte, nämlich den Einsatz militärischer Mittel gegen das Nachbarland Ukraine durchgesetzt. Und das ist ein Wendepunkt.
Hat sich da Europa zu lange etwas vorgemacht?
Ich weiß nicht, ob wir uns was vorgemacht haben. Wir haben natürlich alle nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geglaubt, dass jetzt Frieden und Verständigung zur Normalität wird. Ja, waren der Überzeugung, dass es beispielsweise in der Energiepolitik die Politik sich raushalten kann, dass die Märkte die Energiesicherheit sicherstellen und so ein europäisches Rahmenwerk gemacht, aber gesagt, wer sich daran hält, der kann das machen. Der Staat ist nicht mehr dafür verantwortlich, sondern das machen die Anbieter und die Nachfrage. Das wird auch viel billiger für die Verbraucher. Das passierte auch alles. Aber was wir nicht für denkbar gehalten haben, ist, dass jemand diese Friedensordnung, die eigentlich die stabilste seit dem Westfälischen Krieg war,
Frieden, ja.
Den Westfälischen Frieden in Frage stellt, dass das möglich ist.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Lektion jetzt angekommen ist, seit diesem Schritt von Wladimir Putin vorgestern, dass da die Entscheidungsträger aufgewacht sind?
Das kann man nur hoffen. Also was wir erlebt haben, ist, die Drohung eines größeren militärischen Einmarsches in der Ukraine hat den Westen zu sehr hoher Geschlossenheit geführt. Erinnern Sie sich, vor anderthalb Jahren haben wir noch über die Frage geredet, ob wir die NATO überhaupt noch brauchen. Und Europa war weitgehend zerstritten. Als wir die ersten Sanktionen 2014/15 gegen Russland eingeführt haben, da gab es vorher wochenlange Diskussionen, jeder wollte Ausnahmen haben. Das war völlig anders dieses Mal. Es gab sehr schnelle Verständigung mit den USA, keine großen Diskussionen in der EU. Und die entscheidende Frage wird sein, hält diese Einigkeit oder ist der Trick von Putin sozusagen diese erst Anerkennung und dann heimliche Annexion der Krim, führt die dazu, dass es doch vielleicht Länder gibt, die ausscheren, denen die wirtschaftlichen Interessen ihres eigenen Landes doch wichtiger erscheinen, mit dem Argument, naja, so ganz schlimm ist es ja doch nicht geworden. Das wäre ein fataler Fehler, weil das die Einladung an die russische Führung wäre, weiterzugehen.
Jetzt gibt es allerdings schon Befürchtungen hier in Europa, dass die Energiepreise weiter drastisch steigen, dass da etwas getan werden müsste. Und wir haben das ja auch hier bei uns in Deutschland jetzt gesehen, auch so ein umstrittenes Projekt wie Nord Stream 2 wird nicht einfach komplett beerdigt, sondern es wird immer noch auf Eis gelegt. Ist das tatsächlich die Geschlossenheit, die Ihnen vorschwebt?
Also zum Thema Nord Stream, ich war immer ein Befürworter des Projektes, weil ich auch an die sozusagen Friedensdividende in der Wirtschaftspolitik geglaubt habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Projekt noch Realität wird. Es sei denn, es geschehen Wunder und in nächster Zeit gibt es eine Verständigung mit Russland. Danach sieht es ja nicht aus. Aber dass wir sozusagen ein Land auf der anderen Seite haben, das militärische Drohung nicht nur ausspricht, sondern sie wahr macht und wir zeitgleich die Energieabhängigkeit mit diesem Land erhöhen, das halte ich für undenkbar. Insofern, was immer da jetzt öffentlich gesagt wird, das wird ja auf Verfahren verwiesen, die man jetzt angehalten habe. Ich glaube nicht, dass das Projekt in einer solchen Situation den Hauch einer Chance hat. Was wir eher erleben.
Aber Herr Gabriel, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Warum kann das niemand so klar aussprechen?
Naja, weil natürlich es einen Unterschied gibt zwischen westlichen Demokratien und Russland. dass man es bei uns Recht und Gesetz gibt und dass sich auch diejenigen, die dieses Projekt jetzt nicht mehr wollen, überlegen müssen, in welchem Verfahren sie Nord Stream 2 zu einem geordneten Ende bringen. Das ist der Unterschied von einem Rechtsstaat und einer Autokratie. Bei uns müssen solche Fragen gestellt werden, bis hin zu Schadenersatzforderungen, auch beispielsweise von Beteiligten. Auch das wird jetzt kommen. In der Autokratie wird das einfach befohlen, da wird es gemacht. Bei uns gibt es rechtsstaatliche Verfahren. Das ist auch ganz gut so. Trotzdem bleibt, glaube ich, politisch das Ergebnis ganz eindeutig. Ich glaube, dass es um weit mehr geht als um Nord Stream 2. Selbst wenn diese Krise noch bewältigt werden könnte, wonach es leider nicht aussieht, wird Deutschland und wird Europa seine Energiebeziehungen diversifizieren müssen. Sprich, andere Lieferanten von Energie müssen Zugang zu deutschen und europäischen Märkten haben. Ich meine, wir leisten uns ja hier den Luxus seit Jahren, ein Flüssiggasterminal deshalb nicht zu bauen, weil wir uns nicht entscheiden können, ob der nach Wilhelmshaven, Stade oder Brunsbüttel kommt. Das sozusagen sind Dinge, die ein Ende haben müssen. Und wir werden gucken, wenn wir noch mit den Norwegern reden können, welche Infrastrukturinvestitionen sind eigentlich langfristig nötig, um ein neues Gasfeld in der Barentssee zu entwickeln. Also es wird sehr viel jetzt da getan werden müssen, um die sehr starke Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Und das wird passieren, ganz egal, ob das jetzt schnell stabilisiert wird oder nicht, weil da ist sozusagen das Warnsignal jetzt sehr groß gewesen. Und in der Tat, gleichzeitig muss man überlegen, was kann man tun, um die sowieso schon hohen Energiepreise, die weiter steigen werden, wenn Unsicherheit an den Märkten herrscht, wie man das in den Griff bekommt. Und da sind Staaten wie Deutschland besonders gefordert, weil wir gemessen an anderen in Europa wohlhabende Staaten sind. Wir müssen uns jetzt gegenseitig helfen.
Herr Gabriel, und bei dem Punkt bin ich wieder bei Nord Stream 2. Man kommt irgendwie immer auf dieses Projekt, weil es ja sinnbildlich steht für etwas. Würden Sie dann sagen, war es auch für Sie ein Fehler, dass Sie in den letzten Jahren nicht auf die gehört haben, die vor der Fortsetzung dieses Projekts gewarnt haben? Die gab es ja zuhauf, auch seit 2014. Sondern dass man das wirklich bis gestern, bis zum endgültigen Knickpunkt offen gelassen hat.
Also zu dieser Frage, warum man das bis gestern offen gelassen hat, wenn Sie mit Russland verhandeln wollen, dann müssen Sie auch was auf dem Tisch haben. Wenn Sie alles vom Tisch nehmen, dann können Sie auch für nichts mehr verhandeln. Insofern habe ich das schon verstanden, warum die Bundesregierung das nicht gesagt hat, dass es jetzt keine Chance mehr hat. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt. Die Frage an mich lautet und an Frau Merkel und andere, habt ihr das nicht damals, sagen wir mal, zu optimistisch eingeschätzt? Da kann ich nur sagen, wir wollten alle vor 30 Jahren die Politik raushaben aus den Energiemärkten in ganz Europa. Das ist die Entscheidung, die wir vor 30 Jahren getroffen haben. Bis dahin hatten wir Gasreserven, die wir vorhalten mussten. Im Öl haben wir es ja sogar immer noch. Und wir haben gesagt, lasst uns Strommarkt und Gasmarkt liberalisieren, weil das wird preiswerter für die Kunden, für den einzelnen Verbraucher zu Hause, genauso viel wie die Unternehmen. Und das passierte auch. Die Angebot und Nachfrage haben den Preis besser reguliert, als das der Staat getan hat. Und was wir unterschätzt haben, ist, dass jemand diesen Frieden in Europa ernsthaft aufs Spiel setzt. Es gab auch und gibt auch russisches Gas, das durch Polen fließt, in der Jamal-Pipeline. Wir sind nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Aber die Liberalisierung des Energiemarktes hat eben dazu geführt, dass wir einen europäischen Rahmen hatten. Und jeder, der sich an diesen gesetzlichen Rahmen gehalten hat, der durfte auch investieren. Das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Da können Sie sagen, vor 30 Jahren, da hätte er dran denken müssen. Gut, wenn man vom Rathaus kommt, ist man immer schlauer. Jetzt geht es um die Frage, was passiert jetzt?
Genau, Herr Gabriel, und da würde ich gerne einhaken. Jetzt haben wir gesehen gestern eine Reihe von Sanktionen, die da öffentlich gemacht wurden, von der EU-Kommission, auch vom amerikanischen Präsidenten. Sanktionen, die sich vor allem gegen russische Politiker richten, aber auch gegen russische Unternehmen, die schwieriger sich künftig Geld beschaffen können von den Finanzmärkten an den Kapitalmärkten. Was ist Ihre Einschätzung? Sind das Sanktionen, die Wladimir Putin direkt oder indirekt zum Umdenken bewegen könnten?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Wladimir Putin Sanktionen längst einkalkuliert hat. Die sind so eine Art Großmachtsteuer für Russland. Nach dem Motto, das muss man halt bezahlen, wenn man unter den Großen mitmischen will. Ich glaube, man muss sich nochmal, bevor man über die Frage redet, welche Sanktionen, klar werden, um was es da eigentlich geht. Die ganze Welt wird in den nächsten 10 Jahren neu geordnet. Die alten internationalen Regeln, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, da gab es China noch als Entwicklungsland, die sind sozusagen weg und die Welt ringt um die Frage, wie soll eigentlich diese neue Weltordnung aussehen? Und da will Wladimir Putin ein gewichtiges Wort mitsprechen, insbesondere in Europa. Was er will, ist, dass Russland in der ganzen Welt, aber vor allen Dingen in Europa, wieder eine Großmachtstellung bekommt. Denn die Wahrheit ist, seit 1989-90 hat Russland jedes Jahr etwas an Einfluss in Europa verloren. Es ist eigentlich auf den Stand eines Energielieferanten gefallen. Es ist politisch nicht attraktiv für Europa, es ist wirtschaftlich nicht attraktiv. Und dann hat er den einzigen Hebel genutzt, der ihn attraktiv macht, und das ist Militär. Ihm geht es nicht um Landgewinne in der Ostukraine. Diese ganze Propagandamaschine um den Schutz seiner Landsleute in der Ostukraine dient doch nur dazu, den Krieg gegen die Ukraine in seinem eigenen Volk populärer zu machen. Denn da ist das höchst unpopulär. Die haben gejubelt, als die Krim zurück nach Russland kam. Aber ein Krieg gegen die Ukraine wird unter den russischen Bürgerinnen und Bürgern ganz, ganz schrecklich empfunden. Da gibt es viele, die sind miteinander verheiratet. Und das ist das, was er sozusagen versuchen will. Und das muss man ihm kaputt machen. Dazu zählt übrigens auch...
Wie soll man das kaputt machen? Wenn jemand sozusagen nach Respekt, so lese ich jetzt Ihre Worte, wenn jemand nach Respekt ruft, Respekt für sich erhofft...
Das ist ein ganz komischer Begriff. Ich habe das irgendwo das schon mal gehört. Respekt, ich glaube, dieser seltsame Admiral hat diesen Begriff benutzt, der dann gefeuert wurde. Es geht um Macht.
Wie sollte man Putin dann in dieser Situation begegnen?
Erstens, diesen Zusammenhalt, den wir jetzt haben, behalten. Bloß nicht wieder anfangen, dass Einzelne sagen, aber bei uns ist dieses oder jenes wichtig. Noch mal ein Beispiel. Bei den letzten Sanktionen haben zwei Staaten gesagt, die Luxusgüter exportieren. Sie möchten aber Ausnahmen von den Sanktionen haben. Bloß nicht. Das ist das Wichtigste. Zweitens, in der Tat, sein Umfeld, die Oligarchen, von denen er natürlich lebt, denen mal ihre Bankkonten einfrieren, ihre Schiffe an den Hafen legen, ihre Grundstücke kassieren,
noch 30 Sekunden
denen die
haben
Fässer
wir.
Entziehen, ja. Die sie aus den amerikanischen Schulen nach Hause schicken, nach Russland. Das sind Maßnahmen, die sozusagen in dem Umfeld die Richtigen treffen und nicht die ärmeren Leute in Russland. Und dann in der Tat das, was Russland in Europa am meisten interessiert, nämlich die Energieabnahme, Schritt für Schritt drastisch reduzieren. Das werden jetzt die Europäer und die Amerikaner tun, da bin ich ziemlich sicher.
Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, live hier bei uns in den Informationen am Morgen. Herr Gabriel, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch, alles Gute.